D-Radio Wissen. Eine Stunde Film. Der Podcast.
Einen schönen guten Abend an diesem wahnsinnig sonnigen Dienstagabend, wo ihr auch immer sitzt. Ich hoffe, ihr habt auch noch was von dieser schönen Abendsonne. Hier knallt sie gerade voll ins Studio rein, sodass Anna Wollner und ich die Rollladen runtergefahren haben, Anna, um keinen bösen Sonnenbrand zu kriegen.
Wir Filmkritiker sind ja auch wie Vampire. Einmal im Sonnenlicht und schon zerfallen wir zu Staub.
Richtig, lichtscheues Gesinde, könnte man sagen, sind wir. Anna ist hier, weil sie eine große Hollywood-Diva getroffen hat, Helen Mirren, deren aktueller Film diesen Donnerstag anläuft. Da reden wir drüber, über dieses Treffen mit dieser großen Frau aus Hollywood. Dann gucken wir uns eine Bestseller-Verfilmung an, die am Donnerstag in den Kinos startet, Kind 44 mit Tom Hardy in der Hauptrolle, der aktuell ja auch als Mad Max gerade im Kino sein Unwesen treibt. Dann gucken wir noch in ein paar andere Neustarts von dieser Woche, darunter eine kleine, ganz kleine italienische Komödie. Die Mafia mordet nur im Sommer. Fand ich super. Müsst ihr vielleicht ein Kino suchen, wo der läuft, aber die Suche lohnt sich. Das und noch einiges mehr sind die Themen für heute Abend. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass du da bist, Anna.
Vielen Dank, dass
die nächste Stunde gehört uns. Herzlich willkommen.
D-Radio Wissen.
Woman in Gold, beziehungsweise wenn ihr deutsche Filmplakate gesehen habt in den letzten Tagen, dann ist es Die Frau in Gold, so heißt der neue Film mit Helen Mirren, mit Ryan Reynolds, Daniel Brühl, Justus von Donachny, Max Irons spielen auch alle mit. Und man könnte sagen, es geht um die große Kunst.
Meine Tante, Adele. Mein Onkel hatte Gustav Klimt beauftragt, sie zu malen.
Wahnsinnsbild.
Es ist überwältigend. Die Nazis kamen in unser Haus und nahmen sie von der Wand. Und seit diesem Tag hängt sie in der Galerie Belvedere in Wien.
Und wir wollen wieder mit ihr vereint sein.
Die Frau in Gold ist also nicht nur der Filmtitel, sondern auch der Name eines Bildes von Gustav Klimt, deren rechtmäßige Besitzerin die nach Amerika eremitierte Jüdin Maria Altman ist. Gespielt von Helen Mirren. Anna Wollner, du bist da.
Das bin ich.
Nicht weggelaufen. Du hast den Film gesehen und du hast vor allen Dingen Helen Mirren getroffen. Wie erzählt der Film die Geschichte dieses Bildes?
Ja, er macht das eigentlich auf zwei Ebenen. Das ist einmal diese historische Familiengeschichte, die Flucht im Dritten Reich, relativ spektakulär in Szene gesetzt. Und dann spielt der Film natürlich in der Gegenwart, als die ja mittlerweile recht betagte Dame zusammen mit dem unerfahrenen Anwalt Randy Schönberg Österreich verklagt und das Bild zurückverlangt. Das Ganze ist dann leider doch relativ spannungsarm und bieder inszeniert, also beziehungsweise die Spannung kommt halt an den falschen Stellen. Ja. Wir haben gefühlt eine Viertelstunde eine Flucht inszeniert, bei der ich genau weiß, wie sie ausgeht, weil Maria Altman überlebt hat. Ja. Das war so ein bisschen, ja, aufgebauscht, verschenkt. Dann gibt es einen internationalen Cast, der Deutsch mit englischem Akzent spricht. Also Max Irons zum Beispiel spielt ihren Mann halt in den 30ern in Wien. Das wirkte die ganze Zeit so, als würde der überhaupt nicht wissen, was er da sagt. Das ist von Simon Curtis, dem Regisseur, aber beabsichtigt gewesen. Simon Curtis hat übrigens auch den wunderbaren Film My Week with Marilyn gemacht.
Ja.
Aber es ist schon eine bewegende Lebensgeschichte, aber halt relativ brav inszeniert. Helen Mirren sagt aber, es ist trotzdem wichtig, diese Geschichte zu erzählen.
It's a story of justice and restitution, obviously. It's a human story that is going to be with us forever. Because forever there will be groups of people who are dispossessed and vilified or attacked or murdered for nothing, no reason except really ultimately economic, financial, really in the end. That's what it's all about, it seems to me.
Hat Helen Mirren denn die, wie ich sie eben sehr amerikanisch genannt habe, Maria Altman, man könnte auch sagen Maria Altman, hat sie denn treffen können?
Nee, das hat leider nicht mehr geklappt, denn Altman ist 2011 gestorben, also vor den Dreharbeiten. Das fand Helen Mirren aber gar nicht so schlimm, denn es gibt zum Beispiel ein paar Dokumentarfilme über diese Klimt-Bilder.
Ja.
Stealing Klimt zum Beispiel und den Anwalt, der von Ryan Reynolds gespielt wird, Schönberg, der lebt noch. Mit dem hat sie sich also treffen können.
Okay.
Und ganz wichtig für Helen Mirren war auch, sie wollte jetzt einfach nicht diese Dame kopieren, weil sie ihr eh nicht gerecht geworden wäre.
As much as I try to be Maria, there's something about her that's really difficult to capture. It's an inner story that is almost impossible. I knew watching her that there was a quality about her that I would never get. And I think that's because of her memory in her life. But I, as close as I could, I tried.
Sie hat es trotzdem probiert, hat aber natürlich ihre ganz eigene Interpretation da reingelegt, sieht ja aber auch schon sehr, sehr ähnlich. Und was ich so ein bisschen bewundernswert fand, glaube ich, Zufall war, dass sie beim Interview zur Berlinale eine ganz ähnliche Kette trug wie die Frau in Gold auf dem Bild. Also sie spiegelte sich gar nicht in der Figur, die sie spielte, sondern auf dem Bild, um den es ging.
Ja, dann hat sie wahrscheinlich die einfach vom Set geklaut damals bei den Dreharbeiten, diese Kette, und mitgehen lassen.
Vielleicht.
Vielleicht. Sie kennt sich auf jeden Fall aus mit dem Porträtieren historischer Persönlichkeiten. Erinnern wir uns, ihre Darstellung der Queen hat ihr den Oscar eingebracht.
Ja, wobei sie damals schon gesagt hat, sie will das eigentlich nie machen, lebende oder tote Persönlichkeiten porträtieren, weil eigentlich geht es immer nach hinten los.
I always said when I was up to comparatively recently, probably the Queen, I always said I would never do a living play, a living character, or a recently in living memory dead character. I always thought you're hiding to nowhere. You cannot win because you'll never be as good as the real person. If you're brilliant, you'll only be 75%, 50% of the real person. So already you're 50%. Failure. And even if you get that 50% right, you know, how much of it is it mimicry? And mimicry is not acting. People think that it is, but it's not. Acting is something completely different. So the mimicry gets in the way of the acting. So I've always felt, I'd been asked before to play real characters. I always said no. With the Queen, it was such a sort of extraordinary subject and script that I kind of signed up to it.
Ja, wie man es macht, man macht es eigentlich verkehrt, sagt sie. Aber das mit ihrer sehr, sehr britischen, fast schon Royal Highness. Also sie hat Kerzen gerade am Tisch gesessen, immer wieder mit der Kette gespielt.
Ja.
Es ist eigentlich ein Vergnügen, sie zu treffen.
Naja, und wenn das 50% sind, wie sie selber sagt, von einer Figur, die sie trifft, dann möchte man gar nicht wissen, wie viele andere Schauspieler treffen. Vielleicht dann höchstens noch 10 oder 15%. Sie ist knapp 70 Jahre alt, ist ja selbst eigentlich eine lebende Legende. Man könnte fast fragen, wer sie mal spielen will. In über 120 Filmen hat sie gespielt, kann sich die Rollen aussuchen und will zum Beispiel, das hat sie zumindest vor ein paar Wochen mal verlautbaren lassen, liebend gerne mal in einem Fast and Furious Film mitspielen. Nun gibt es ja aktuell noch diese Diskussion in Hollywood, dass es eigentlich zu wenig gute Rollen für Frauen gibt. Gilt das für sie auch?
Naja, darauf angesprochen ist sie fast schon ausgerastet, denn sie sagt, man muss da natürlich differenzieren.
I don't care about good roles. For women in drama, I would like to see a lot of roles, whether they're good or bad. Many, many, many bad roles would be just as interesting to me as one good role. I'd prefer to see many bad roles than one good role. But put one's energy into creating good roles for women in real life, because as good, and I have seen this happen in my life, as good roles for women happen in real life, they become heads of universities, they become expert brain surgeons, they become explorers, underwater explorers, they become chemical engineers, they become, presidents of countries. Then, as night follows day, you have good roles for women in life, in drama. Put your energy into making good roles for women in real life, and then the drama will follow on, naturally. But it does piss me off that in every play or film I ever see, there's 15 men to one woman.
Ach, wunderbar, wenn sie auch immer sagt, piss me off. Ich hoffe einfach nur, dass sie ja noch in sehr, sehr vielen Filmen mitspielen wird, egal ob jetzt gute oder schlechte. Von mir aus auch Fast and Furious 8 oder 10, denn dass sie Action kann, das hat sie ja schon bewiesen in Red 1 und 2.
Ich wollte es gerade sagen, also Helen Mirren irgendwie als ehemalige Spionin und Killerin mit diesem Sniper-Gewehr im Anschlag, da fand ich sie, möchte nicht böse werden und sagen, überzeugender als Bradley Cooper in American Sniper, aber zumindest hat sie die Rolle damals auch sehr unterhaltsam gespielt. Helen Mirren, tolle Frau, toll, dass du sie getroffen hast, Anna. Bei dem Film, müsst ihr selbst gucken, ist so ein bisschen, hast du gesagt trutschig oder war das meine Wortwahl?
Das war deine Wortwahl.
Gut, das war meine Wortwahl.
Brav und bieder.
Ja, brav und bieder, sagt Anna. Ich sage, der Film ist ein bisschen trutschig. Helen Mirren ist trotzdem eine großartige Schauspielerin. Wenn ihr sie gerne mal wiedersehen wollt, dann tut das ab Donnerstag im Kino Woman in Gold, die Frau in Gold. Danke, Anna, fürs hier gewesen sein.
Gern geschehen.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Film.
Einen Unterschied gibt es aber zwischen den Jungen.
Und welchen?
Bei Jura Andrejewitsch gibt es sichtbare Spuren von Gewalteinwirkung. Als wäre er gefoltert worden. Es wurden ihm Schnitte zugefügt. Ganz gezielt. Nicht etwa zufällig. Sondern vielmehr mit chirurgischer Präzision. Das ist nicht das Werk irgendeines dahergelaufenen Idioten.
Eine unheimliche Mordserie sorgt 1953 in Russland für Aufsehen. Eine Mordserie, die nämlich eigentlich gar keine sein darf. Mitten im Kommunismus nach dem Zweiten Weltkrieg gibt es den Grundsatz, es gibt keine Verbrechen im Paradies. Paradies meinte den Kommunismus in Russland damals. Und Schwerverbrechen, Morde, speziell wie in diesem Fall, Morde an Kindern, durfte es natürlich erst recht nicht geben, weshalb die vertuscht werden mussten. Das ist in ganz groben Zügen die Geschichte von Kind 44, Child 44. Der Roman ist ein Weltbestseller. Nach diesem Roman kommt am Donnerstag dieser Film in die Kinos. In der Hauptrolle Tom Hardy, aktuell auch im Kino als Mad Max im vierten Teil Fury Road. Und er spielt in diesem Film Leo, das ist ein junger sowjetischer Geheimdienstoffizier, der damit beauftragt wird, diesem Auffinden der toten Kinder nachzugehen. Offiziell alles Unfälle. Er ist auch derjenige, der teilweise die Familien benachrichtigen muss über das Auffinden der Kinder und hat das Problem, dass er all diesen Menschen erzählen muss, die Kinder, die ja alle in der Nähe von Bahngleisen gefunden werden, seien alle einem schrecklichen Zugunglück zum Opfer gefallen. Das Problem ist nur, dass nicht alle Familien glauben, was er ihnen erzählt. Und ganz prekär wird es in einer Situation, wo Leo mit dieser Nachricht eines toten Kindes nicht zu irgendeiner Familie muss, sondern zu der Familie seines guten Freundes, dessen Kind auch betroffen ist.
Die weitere Begutachtung des Leichnams sowie Zeugen.
Mein Junge wurde nackt aufgefunden.
Nein, nein, er war vollständig bekleidet.
Warum sollte ein Bericht überhaupt erwähnen, dass er bekleidet war? Irgendwer hat meinen Sohn abgeschlachtet. Dein Patenkind Leo. Und du unternimmst gar nichts.
Das ist natürlich ein großes Problem und das ist auch der Punkt im Film, an dem oder in der Geschichte grundsätzlich, an dem Leo auch nicht mehr so ganz parteigehorsam sein kann. Er fängt an, Nachforschungen zu erstellen und stellt selber fest, dass an diesen Geschichten, dass diese Jungen im Alter zwischen 9 und 14 Jahren alle zufällig tödlich verunglückt in der Nähe von Bahngleisen gefunden werden, stellt fest, dass diese Geschichte so nicht stimmen kann, gräbt und wühlt tiefer, als er es sollte, als Parteisoldat im kommunistischen Russland, als Geheimdienstoffizier und wird deshalb auch irgendwo ans Ende von Russland strafversetzt in irgendein plattes Dorf, hört aber selbst da nicht auf, weiter Nachforschungen anzustellen über diese toten Kinder und lernt einen älteren Offizier kennen, der auch schon relativ gefrustet ist, kurz vor seiner Pensionierung steht und es gelingt Leo, diesen älteren Offizier, diesen General zu überzeugen, dass an dieser Geschichte vielleicht doch mehr dran ist, als man offiziell glauben soll und dieser ältere Offizier, gespielt von Gary Oldman übrigens, großartig gespielt, der fängt an, ihm zu helfen.
Alle Kinder waren zwischen 9 und 14 Jahre alt. Alle wurden in Wäldern oder Parkanlagen entlang von Bahngleisen gefunden. Nackt und entweder mit Markierungen für Schnitte oder mit Schnittwunden. 43 insgesamt.
44. Der Sohn meines Freundes ist auch ermordet worden.
Diese Schnittwunden, die die getöteten Jungen aufweisen, die haben letzten Endes natürlich unmittelbar mit dem Täter zu tun. Wie sich das Ganze auflöst, könnt ihr ab Donnerstag im Kino sehen in Kind 44. Ich muss da leider an dieser Stelle so einen blöden Nachsatz dranhängen, denn ich gebe an dieser Stelle gerne zu, dass ich den Roman nicht gelesen habe. Ich kann ja auch nicht jedes Buch lesen, das verfilmt wird. Dieses Jahr habe ich nicht gelesen. Ich fand den Film, den Aufbau des Films, die Spannung im Film so als Thriller, der sich um eine Mordserie dreht, die aufgelöst werden soll. Ich fand diesen Film nicht schlecht. Ich habe allerdings von einigen Leuten mittlerweile gehört, die das Buch gelesen haben, dass der Film viel zu weit abrückt vom Buch, vor allem an offenbar wichtigen Schlüsselstellen, zu weit abrückt vom Buch. Ich habe alles gehört von relativ schwache Romanumsetzung bis hin zu katastrophale Romanumsetzung. An der Stelle kann ich euch nicht weiterhelfen. Ich kann nur sagen, wenn ihr das Buch gelesen habt, Kind 44, und euch das gut gefallen hat, dann solltet ihr diesen Film vielleicht tatsächlich mit Vorsicht genießen, weil er, so habe ich gehört, sehr an wichtigen Stellen vom Buch abweicht und da dann eine andere Geschichte erzählt, warum auch immer sie das gemacht haben. Habt ihr das Buch nicht gelesen, dann kann ich euch wiederum sagen, ich fand es einen spannenden Thriller, den ihr euch ab Donnerstag im Kino angucken könnt. Ob ihr das jetzt macht oder nicht, letzten Endes eure Entscheidung. Wie gesagt, die unter euch, die das Buch gelesen haben, die sind vielleicht einfach ein klein bisschen vorsichtiger.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Film.
Hier ist wie versprochen nochmal Anna Wollner für euch.
Die Radio Wissen.
Film News.
Wie viel Unabhängigkeit tut gut? Als seinerzeit die Nachricht die Runde machte, dass Roland Emmerich mit 20 Jahren Abstand einen neuen Independence Day in die Kinos bringen wollte, konnte man das vielleicht noch dem Reiz neuer Filmtechniken zuschreiben. Die Nachricht, dann aber auch noch einen dritten Teil machen zu wollen, hatte schon größere Fragezeichen aufgeworfen. Jetzt ist bekannt geworden, dass William Fichtner als neuer Hauptdarsteller sogar für einen vierten Teil direkt mit unterschrieben hat, als plane Emmerich eine komplett neue Independence Day Trilogie. Nach wie vor allerdings ohne den alten Hauptdarsteller Will Smith, denn der hatte frühzeitig abgesagt. Aber mit anderen Veteranen des Originals von 1996 wie Bill Pullman, Jeff Goldblum oder Brent Spiner. Independence Day 2 kommt im Juni 2016 in die Kinos und wie es mittlerweile aussieht, ist dann noch lange nicht Schluss mit Invasion, Rettung, Invasion, Rettung, Invasion, Rettung. Nächste Star-Wars-Rolle enthüllt. Hollywoods Motion-Capturing-König Andy Serkis hat es aber auch nicht leicht. Entweder ist der Schauspieler als Gollum, King Kong oder Schimpanse Caesar in Planet der Affen gar nicht zu erkennen, oder die Filmverleihe verraten einfach vorher nicht, wen er spielt. So war es in Marvels The Avengers Age of Ultron und so ist es bei Star Wars gewesen. Denn jetzt ist raus, wen Andy Serkis in Star Wars Das Erwachen der Macht spielen wird. Eine Figur namens Supreme Leader Snoke. Allerdings wird man ihn wohl auch hier mal wieder nicht wirklich selbst zu Gesicht bekommen, zumindest dem Foto nach zu urteilen, das der Verleih jetzt veröffentlicht hat. Andy Serkis im gewohnten Motion-Capturing-Anzug mit Punkten drauf und einer Gesichtsfeldkamera an der Stirn montiert. Die Star-Wars-Fans dürfen sich also vermutlich auf einen Supreme Leader Snoke von einer weit entfernten Galaxis freuen. Dwayne Johnson geht in Serie. Da rettet der bestverdienende Hollywood-Star 2014 gerade noch aktuell im Kino Amerika in dem Katastrophenfilm San Andreas und hat schon das nächste Eisen im Feuer. Dwayne The Rock Johnson macht jetzt auch Fernsehen, hat bei US-Sender HBO die Serie Ballers gedreht. Der Trailer dazu ist jetzt draußen. Die erste Staffel ist wohl bereits komplett im Kasten. Johnson spielt einen Ex-Football-Profi der NFL, der jetzt einen auf Sportler-Manager macht, der neue Talente finden und unter Vertrag nehmen soll, seine Schützlinge aber auch nicht selten an den Haaren aus dem selbstverursachten Dreck ziehen muss. Ein Kindermädchen also für Profisportler. Damit kennt er sich jetzt aus. Könnte spannend werden. Als Autoren sind nämlich Steven Levinson von Entourage und Steve Charlotte von The Walking Dead mit an Bord. Wann und wie die Serie mit Dwayne The Rock Johnson den Weg zu uns findet, ist noch nicht bekannt.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Film.
Ich habe Glassplitter aus meinem verfickten Auge gezogen. Ich bin von einem Hochhaus gesprungen, nur mit einem Regenmantel als Fallschirm und habe mir beide Beine gebrochen. Aus den Mikrochips, die ich verschluckt und wieder ausgeschissen habe, kann man einen Computer bauen. Dieser Arm wurde mir komplett abgerissen und wieder angenäht mit diesem Scheißarm.
Das ist eine Situation, die wir auch noch nicht so oft im Kino hatten, dass wir nämlich Jason Statham nicht in einem knallharten, durch und durch Action, Film oder Thriller sehen, sondern in einer Komödie und dann auch noch an der Seite der wahnsinnig talentierten und irrsinnig lustigen Melissa McCarthy. Kennt ihr aus Brautalarm beispielsweise, der Film, der sie 2011 dann wirklich richtig berühmt gemacht hat. Vorher hatte sie der ein oder andere vielleicht auch schon in Gilmore Girls in der TV-Serie gesehen, aber Brautalarm 2011 war halt ihr großer Durchbruch als Comedy-Star. Sie hat seitdem in den letzten 5 Jahren 7 Filme gedreht. 2016 kommen 4 weitere Filme mit ihr raus und am Donnerstag startet Spy, Susan Cooper Undercover. Da spielt sie eine Undercover-Agentin wider Willen, letzten Endes eine Schreibkraft des CIA, die plötzlich dann in the field geschickt wird, die einen Auftrag erledigen muss und da auch mit Jason Statham zu tun hat, den wir gerade gehört haben, der so ein richtiger Spion, so ein ganzer Kerl ist, also quasi eine Parodie seiner selbst spielt in diesem Film und das sehr gut und sehr lustig macht. Ich habe unter anderem auch Rick Kavanian getroffen, der nämlich eine Synchronrolle übernommen hat für diesen Film. Die beiden, also Melissa McCarthy und Jason Statham, kriegen es als Agenten dann auch mit einem italienischen Agenten zu tun. Und klar, italienischer Agent mit einem lustigen italienischen Comedy-Akzent. Wen verpflichtet man in Deutschland dafür? Natürlich Rick Kavanian. Habe ihn getroffen, war sehr witzig, mag ihn sehr, unheimlich lustiger, aber auch eloquenter Typ, der wirklich richtig was in der Birne hat. Und habe ihn tatsächlich gefragt, also wenn er jetzt einen Italiener spielen muss, bei den tausenden von Akzenten, die er drauf hat, die wir alle kennen, aus der Bully-Parade, aus unterschiedlichen Filmen, die er gedreht hat, wenn er jetzt einen Italiener spielen muss, holt er da so einen ganz bestimmten italienischen Akzent raus oder ist das einfach nur irgendwas Südländisches, was er da imitiert?
Also diesmal war es ganz interessanterweise so, die haben mich gefragt, ob ich einen Italienisch-Coach möchte. Und da habe ich gesagt, das finde ich ja super. Und das ist tatsächlich ein gebürtiger Italiener, der in Deutschland lebt, aber auch ein Schauspielkollege ist. Und der stand mit mir in der Sprecherkabine und hat mir so den ein oder anderen Hinweis gegeben. Und das ist super interessant, weil man kann Fehler machen. Und ich weiß jetzt nicht, ob das, was wir gemacht haben, jetzt ist immer so schwer zu sagen, das ist der Akzent oder so klingt Hessisch oder so klingt Unterfränkisch oder so klingt Berlin in Brandenburg oder so. Das hat ja alles so, jeder empfindet es so ein bisschen anders. Aber diesmal hatte ich wirklich zum zweiten Mal bereits, das erste Mal war es bei Traumschiff Surprise, da hatte ich auch einen Sachsen-Coach im Nachsynchron und diesmal hatte ich einen Italiener, der mir, also wir haben schon versucht, so italienisch wie möglich zu machen, ja.
Über 20 Dialekte, Dialektfärbungen hat Rick Kavanian in seinem Repertoire. Ob er die manchmal durcheinander bringt, habe ich ihn gefragt.
Also das ist eben das zum Beispiel, bei dem Griechen ist es so, diesen Dimitri gibt es ja wirklich. Und wenn der hier sitzen würde, der fängt sofort an zu lachen. Auch wenn er es sagt, die Katze ist tot, aber das Leben muss weiter. Und das ist immer sofort, der Italiener ist immer irgendwie, der Aldo hatte gesagt, er muss es so machen. Und der hatte, kommt der, ne machen, genau, muss ich sagen machen. Siehst du, das machen, wenn ich mache, ist Griechisch, stimmt. Aber wenn du lässig bist und dann geht ein bisschen schneller. Es sind Nuancen, das stimmt schon. Man kann reinfallen, ja. Aber ich hatte einen strengen Italiener zur Seite, der dann jetzt.
Das ist sehr witzig, wie Rick Kavanian da tatsächlich von einem Dialekt zum anderen switcht, während er einem so gegenüber sitzt. Das kommt nicht von ungefähr bei ihm. Rick Kavanian ist fünfsprachig aufgewachsen, schon als Kind, und spricht diese Sprachen tatsächlich auch heute noch.
Bei mir war das tatsächlich so, ich bin fünfsprachig aufgewachsen. Und wenn du das als Kind, wenn du, es war Armenisch, Rumänisch, Französisch, Englisch, Deutsch, Bayerisch. Und wenn du das immer so im Durcheinander hörst, du machst dir als Kind keine Gedanken, du sprichst einfach irgendwas. Aber du denkst jetzt nicht, ach, das ist jetzt Armenisch und das ist jetzt Rumänisch, sondern solange du was zu essen kriegst und ein Dach über dem Kopf hast, ist es okay. Also du wirst irgendwie, und als ich dann beim Radio war, ist das halt ein riesen Fundus. Und den habe ich halt über die Jahre kultiviert. Und ich höre einfach gerne alles, was ich nicht kenne. Und mich fasziniert das einfach, wie sich Menschen unterhalten oder wie sie sprechen, wie sie betonen. Und das, ja, das ist so mein Ding, so übers Ohr. Ich muss dazu sagen, jetzt, also Armenisch hat ja eine eigene Schrift, das kann ich jetzt nicht lesen und schreiben, aber mit meiner Mutter spreche ich nach wie vor Armenisch, mit meinen Eltern gelegentlich Rumänisch. Also das ist schon, das ist schon sehr präsent, ja.
Das merkt man ihm tatsächlich auch an. Seine Eltern, Rick selbst lebt in München mittlerweile. Seine Eltern leben, auch das wusste ich vorher nicht, in Amerika. Ist eine ganz spannende Geschichte.
Wie ist dazu gekommen? Mein Vater ist 1995, pensioniert worden. Und meine Eltern sind ja, wie gesagt, Armenier, aber aus Bukarest. Und als die ganzen Freunde und Familie damals Anfang der 60er aus Bukarest ausgewandert sind, sind eben ganz viele nach Los Angeles gegangen, viele nach New York gegangen, nach Paris, wo sie halt jetzt irgendwie so überall auf der Welt zerstreut sind. Und Also 95 ist mein Vater pensioniert worden und er wollte eigentlich nach Los Angeles, genau. Und meine Mutter hat gesagt, nee, das ist mir zu weit. Und meine Mutter fährt nicht Auto und in L.A. ohne Auto, das war damals schon ein Riesenproblem, also das ist einfach nicht zu machen. Und ich war zu der Zeit eben auf der Schauspielschule ein Jahr und dann hat meine Mutter meinen Vater bequatscht, hat gesagt, guck mal, der Sohn ist da und dann ist die Familie wieder zusammen. Waren wir aber nur 5 Monate und dann bin ich eben nach Deutschland wieder zurückgekommen.
Die Nummer ist nämlich gar nicht aufgegangen. Interessant auch, dass er genau in dem Augenblick, wo seine Eltern nach Amerika übersiedeln, Amerika wieder verlässt. Rick Kavanian hat Schauspiel tatsächlich in New York studiert und New York dann wieder verlassen. Und auch das hat einen, wie ich finde, sehr nachvollziehbaren Grund und auch einen sehr, sehr ehrlichen Grund.
Ehrlich? Also ich sag dir ganz ehrlich, was der Grund war. Ich hatte zwei Kolleginnen, die waren so toll. Das waren zwei dicke Amerikanerinnen, eine Schwarze, eine Puerto Ricanerin und eine Frau aus New York. Die waren so tolle Schauspielerinnen und ich habe gesehen, wie die von einem Casting zum anderen gegangen sind, haben keinen Job bekommen, vielleicht mal so im Hintergrund. Und ich habe mir gedacht, und das war damals 95 und die waren für mich gefühlt Lichtjahre vor mir, in dem Können, in der Lockerheit, im Umgang mit allem, mit Requisiten, mit. Das war für mich einfach, und habe gedacht, wenn die keinen Job kriegen, ich hatte einfach Angst, ich hatte ganz ehrlich Angst. Und dann bin ich halt. Ja, hier zurückgekommen, 96, und dann hatte ich das Glück mit der Bulli-Parade. So,
so ging es los. Ja. So kann es nämlich auch laufen, dass man sich eingesteht, es vielleicht in Amerika doch nicht hinzukriegen oder es möglicherweise dort nicht hinzukriegen, zurückzukommen und es dann hier mehr als hinzukriegen. Die Bulli-Parade damals wahnsinnig erfolgreich, im Gegensatz zu anderen Schauspielern, die dann einfach aus Prinzip oder wie auch immer, weil sie an einen großen Traum glauben, drüben bleiben und dann am Ende Kellnerinnen in der Cheesecake Factory sind. Diese Geschichten kennen wir zu Genüge. Rick Kavanian, der viele Filme bisher gemacht hat, aber mit der Bulli-Parade natürlich auch einiges an Fernseh- und Serienerfahrung hat, in einer Zeit wie jetzt 2015, wo permanent neue Serien geschrieben werden, wo ja auch neue deutsche Serien tatsächlich wieder mehr werden. Frage an ihn, Lust, sowas mal zu machen, wieder zu machen?
Ich kann mir das super vorstellen. Ich habe nur... wie du gerade gesagt hast, die gute Idee. Ich würde mir so wünschen, dass man irgendwas macht, was jetzt nicht der Versuch ist, etwas aus Amerika zu kopieren. Das ist so, klar, das sagt sich leicht, aber ich habe auch nicht die zündende Idee. Aber wenn sich irgendwas ergibt, was zu mir passt oder so, und nein, ich finde es gut, wenn man, ich stehe eh so ein bisschen auf diesem, ich finde es schön, wenn man eben auf den Inhalt setzt oder auf eine starke Idee und sagt, da hat man eben einen Cast mit 3-4 Leuten, aber die sind glaubwürdig, die sind interessant, und jetzt, es ist nicht der, ich weiß nicht, wie viel der Versuch, dass man versucht, jetzt Breaking Bad auf Deutsch zu machen.
Wenn ihr also eine gute Idee habt für eine deutsche Serie, die man irgendwo ausstrahlen könnte, dann schickt ihr euer Drehbuch am besten direkt an Rick Kavanian, der kümmert sich dann um alles Weitere. Am Donnerstag könnt ihr ihn erstmal hören im Kino in der Synchronstimme der Beschriebenen in Spy, Susan Cooper Undercover, neue Komödie, / Actionkomödie mit Melissa McCarthy und Jason Statham und Rick Kavanian als Stimme. Und wenn ihr ihn sehen wollt, dann könnt ihr das demnächst auf diversen Bühnen tun.
Auf der Leinwand, nicht auf der Bühne. Ich bin jetzt Mitte Juni wieder in Berlin mit dem Soloprogramm bei den Wühlmäusen und auch in Köln. Ich bin auf Tour mit dem neuen Soloprogramm. Ich sag mal, anders als die ersten drei, weil die ersten drei waren ja so eher so Ein-Mann-Theaterstücke, und jetzt ist so so Stand-Up-Comedy. Also ich gehe jetzt auch als Rick auf die Bühne, und es ist gut, der Dimitri ist auch dabei und der Jens Merl und alle sind sie irgendwie, aber ich erzähle halt so die Geschichten, die ich selber erlebt habe.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Film.
Wenn ihr eine der charmantesten und auf eine ganz bizarre Art und Weise lustigste Komödie, italienische Komödie der letzten Jahre gerne mal sehen wollt, solltet ihr euch am Donnerstag auf die Suche machen nach einem Kino, in dem der Film Die Mafia mordet nur im Sommer läuft. Achtung, gut hinhören.
Mama, Mama, Papa.
Das war relativ unerwartet, als der kleine Arturo, nämlich im Alter von 3 Jahren, endlich mal anfängt zu sprechen, ist sein erstes Wort eben nicht Mama oder Papa, sondern Mafia. Arturo wird nämlich in Palermo 1970 geboren, und zwar genau an dem Tag, an dem der Mafioso Vito Ciancimino zum Bürgermeister von Palermo gewählt wird. Und dieses Zusammentreffen zweier Lebenskonstellationen, also der Mafiamann, der Bürgermeister wird, und Arturo, der auf die Welt kommt, soll für die nächsten Jahre lebensbestimmend sein für Arturo. Er wächst heran als Kind seiner Mutter und seines Vaters mitten in Palermo und merkt früh, dass in dieser Stadt irgendwas nicht stimmt, weil ständig irgendwelche Männer erschossen in der Gegend rumliegen, und der kleine Arturo sich fragt, woran das eigentlich liegt. Wenn aber irgendwo, wenn er beispielsweise mit seiner Mutter zum Einkaufen geht, in den Geschäften über die ganzen Toten gesprochen wird und der ein oder andere das Wort Mafia fallen lässt, dann heißt es immer sofort, ach nein, 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 das hat mit der Mafia nichts zu tun, sowas wie Mafia gibt es überhaupt nicht. Das sind alles nur Männer, die sich zu sehr nach fremden Röcken umsetzen. herum gedreht haben. Heißt also, dass unser kleiner Arturo mit der Gewissheit aufwächst, wenn man Frauen hinterherguckt, dann wird man erschossen. Demzufolge hat er die nächsten Jahre seines Lebens, bis er 12, 13 Jahre alt ist, entsetzliche Angst, sich irgendwann mal zu verlieben in seinem Leben, weil er sich sicher ist, dass er dann, wie gesagt, erschossen wird. Als er ein bisschen älter ist, stellt er fest, dass das vielleicht doch nicht so der ganz richtige Zusammenhang ist, sondern dass dann noch mehr sein muss. Er stellt mehr und mehr Fragen auch seinem Vater, was denn diese Mafia ist und Mafia und ob er jetzt eigentlich auch Angst haben müsse. Und weil der kleine Arturo seinen Vater dermaßen nervt, den lieben langen Tag, sagt der Vater irgendwann zu ihm: Arturo, wir haben Winter. Die Mafia mordet nur im Sommer. Daher kommt der Filmtitel. Es zieht sich wie ein Bogen durch diesen gesamten Film. Der Umgang mit Mafia in Palermo und der Zusammenhang zwischen Mafia und Frauen. Denn Arturo ist zu seinem Unglück auch noch seit der ersten Klasse verliebt in ein sehr hübsches, blondes Mädchen, das dann irgendwann Palermo verlässt und in die Schweiz auswandert und er überhaupt keine andere lieben kann. Also haben wir auf der einen Seite sozusagen diesen Mafia-Background in Palermo, wo das Leben tatsächlich gefährlich sein kann, wenn man beispielsweise Staatsanwalt oder Polizeipräsident oder sonst jemand in dieser Art ist. Und auf der anderen Seite haben wir diese Liebesgeschichte zwischen Arturo und seiner Kindheitsliebe, die für ihn in unerreichbare Ferne gerückt zu sein scheint. Eine sehr schöne Parallelgeschichte, die vor allem dadurch immer mal uns in Wechselbäder zwischen wirklich Komödie und bitterem Ernst taucht, weil das den Filmemachern gelungen ist, Originalbilder von damals, speziell aus den 80er Jahren, wo in Palermo nun wirklich ganz üble Mafia-Geschichten gelaufen sind, wo es schreckliche Mafia-Morde gegeben hat, Originalmaterial aus dem italienischen Fernsehen, aus den Nachrichten in diesen Film einzubinden und das wirklich sehr gut zu machen, also auch diese Färbung der Filme so exakt zu treffen, dass es gar nicht auffällt, wenn es von Originalmaterial der Nachrichten umswitcht zu einer nachgedrehten Szene, in der Arturo dann auftaucht, der mittlerweile so Anfang 20 ist. Das haben die wirklich, wirklich gut gemacht, dieses Material einzubinden in diesen Film. Und so haben wir halt auf der einen Seite einiges über die Mafia im Film. Vieles, was ich informativ auch fand und gedacht habe, okay, das habe ich nicht gewusst, dass das damals so und so und so war. Und vor allen Dingen, dass es so viele Morde damals gab in dieser Hochzeit der Mafia in Palermo Anfang der 80er Jahre. Also das nimmt man für sich aus diesem Film mit. Und parallel hat man diese wirklich zauberhafte Geschichte, die großen Spaß macht und ganz berührend auch ist. Der Darsteller des Arturo, Piff heißt er, in Italien sehr bekannt, der hat auch Regie geführt, Pier Francesco Di Liberto ist der komplette Name, genannt Piff, hat Regie geführt und spielt Arturo selbst, hat sich auch einen tollen Cast zusammengestellt, also die Eltern des jungen Arturo sind toll, dieses kleine Mädchen in der Schule ist toll und auch als erwachsene Schauspielerin, also wirklich viele wundervolle Schauspieler, die großen Spaß machen, sich anzugucken. Das einzige Problem, das ihr haben werdet, damit entlasse ich euch in den restlichen Dienstagabend, ist, ihr müsst ein Kino finden, in dem diese kleine italienische Komödie läuft. Es lohnt sich aber sehr, sich diesen Film anzugucken. Das ist mein Schlusswort für diesen Dienstag heute. Tom Westerholt macht sich jetzt aus dem Staub. Das klingt komisch, wenn ich mit mir in der dritten Person rede. Ihr merkt, es ist kurz vor neun, meine Buchstaben sind aufgebraucht. Bevor ich noch mehr Blödsinn rede, lasse ich das sein. Ich bedanke mich bis hierher bei euch. Gott, das wird schwierig, auf die letzten paar Meter. Ich bedanke mich bis hierher bei euch für heute, für die mir entgegengebrachte Aufmerksamkeit. Wünsche euch einen schönen Dienstag, eine tolle Woche. Bis nächsten Dienstag, dann hören wir uns wieder um 20 Uhr bei D-Radio Wissen in eine Stunde Film. Ich sage tschüss, auf Wiederhören und bis dann.
D-Radio Wissen. Eine Stunde Film. Jeden Dienstag von 20 bis 21 Uhr.